Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Israel im Krieg. Mein Name ist Martin Schlorke und ich freue mich sehr, heute Meron Mendel als unseren Gast begrüßen zu dürfen. Meron Mendel ist Historiker, Erziehungswissenschaftler, ist seit 2010 Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main und seit 2021 Professor für soziale Arbeit in Frankfurt. Meron Mendel ist in Israel geboren, dort in einem Kibbutz aufgewachsen, lebt aber seit mittlerweile 20 Jahren oder seit mehr als 20 Jahren in Deutschland. Im März ist außerdem sein neues Buch »Über Israel reden, eine deutsche Debatte« erschienen. Und genau das wollen wir heute gemeinsam machen, über Israel reden. Ich freue mich, dass Sie sich für uns heute die Zeit genommen haben. Guten Tag, Herr Mendel.
Hallo, guten Tag, Herr Schlorke.
Und ich freue mich natürlich auch, wieder meinen Kollegen Norbert Schäfer willkommen zu heißen. Hallo, Nobby.
Hallo Martin, hallo Dr. Mendel.
Herr Mendel, ich habe es gerade in der Einleitung schon gesagt, Sie sind Professor für soziale Arbeit in Frankfurt und leiten seit einigen Jahren die Bildungsstätte Anne Frank. Vielleicht können Sie ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was das Ziel der Einrichtung ist, der Bildungsstätte Anne Frank.
Die Bildungsstätte Anne Frank ist nach, ich sage nochmal, die Bildungsstätte Anne Frank ist nach der berühmten Tochter von Frankfurt, Anne Frank, benannt, die in den gleichen Stadtteil, wo da in der Ende der 20er Jahren, Anfang der 30er Jahren Anne Frank und ihre Familie gelebt hat, bis sie dann nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten nach Amsterdam geflohen sind. Und deswegen ist es auch der Auftrag der Bildungsstätte, einmal über die Geschichte der Judenverfolgung aufzuklären, aber noch mehr, das hat sich über den Jahren verstärkt, die Auseinandersetzung mit der Gegenwart, also mit Formen von Rassismus, Rechtsextremismus und auch Antisemitismus in unserer heutigen Gesellschaft. Und da sind wir sowohl mit Jugendlichen im Austausch, also auch arbeiten wir mit sehr vielen Erwachsenen in Veranstaltungen, in Seminare, in Ausstellungen.
Herr Dr. Mendel, im Frühjahr ist Ihr Buch »Über Israel reden« erschienen. Darin schreiben Sie, so habe ich es jedenfalls verstanden, dass die Solidarität der Politiker in Deutschland, im Bundestag, mit Israel zwar hoch ist, sich das aber nicht mit dem Bild in der Bevölkerung deckt. Wie sieht Ihr Befund nach dem Hamas-Terrorangriff vom 7. Oktober aus? Hat sich da etwas verändert? Was ist geschehen?
Also seit dem 7. Oktober hat sich die These, die ich schon im März dieses Jahres aufgestellt habe, sehr deutlich bestätigt. Also wir haben gesehen, dass die deutsche Politik sehr schnell reagiert hat auf das Massaker von 7. Oktober. Innerhalb von ein paar Tagen war schon der Bundeskanzler Scholz, die Außenministerin Baerbock in Israel, gab es die ganze Bandbreite im politischen Spektrum eine sehr deutliche Verurteilung der Hamas und Solidarität mit Israel. Wenn wir aber dann in die gesamte Bevölkerung schauen und vor allem im Vergleich zu anderen islamistischen großen Terroranschlägen, sei es September 2001 in den USA oder die Anschläge 2015 in Paris, dann sieht man, dass in der gesamten Bevölkerung eine sehr deutliche Zurückhaltung zu vernehmen war. Also wenn 2001 fast reflexhaft etwa 200.000 Menschen sich vor der Brandenburg Tor versammelt haben, um Solidarität mit dem amerikanischen Volk zu demonstrieren, dann war es ein paar Wochen nach dem 7. Oktober lediglich etwa 10.000 Menschen, die das Gleiche angetan haben. Also wir reden von die 190.000 Menschen, die zu Hause geblieben sind. Oder wenn man denkt an Schweigeminuten, die 2015 als Solidarität mit den Opfern in Paris in Schulen abgehalten wurden, dem war nicht in der erste Schultag, das war der 9. Oktober, kein Spur davon. Also mir ist von keiner Schule bekannt, wo eine Schweigeminute abgehalten wurde. Oder sei es ein Trend in den sozialen Medien, also nach 2015, nach dem Anschlag auf der Redaktion der Satirezeitung Charlie Hebdo war überall, also eine halbe Stunde nach dem Anschlag war schon dieser Spruch "Je suis Charlie" fast in jedem Profil, denn mindestens in meinem Bekannteskreis, aber viel, viel mehr überall zu sehen. Es war keine Je suis Israel oder Je suis Be'eri oder Kfar Aza, um zwei von den Kibbuzim zu nennen, die dem Opfer dieser mörderischen Angriff gefallen sind. Das war nicht zu sehen. Also alle diese Indizien, die zeigen, Politik ja, Gesamtbevölkerung nein.
Sie haben ja gerade eine ganze Menge an Beispielen genannt. Ich würde noch ergänzen, auch der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat auch eine sehr große Solidaritätswelle ausgelöst. Auch hier sind in Berlin weit über 100.000 Menschen auf die Straße gegangen. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz? Also warum geht man bei den Terroranschlägen vom 11. September, Charlie Hebdo, auf die Straße, solidarisiert sich auch im Zuge des Ukraine-Krieges jetzt, wenn Israel in dem Maße überfallen und angegriffen wird, passiert das nicht? Wo sehen Sie da die Gründe dafür?
Also die Frage habe ich nur mir gestellt, sondern ich frage auch viele Leute, mit denen ich im Gespräch bin. Und normalerweise bekommt man die Antwort ja, aber Israel hat auch jetzt sehr, sehr aggressiv einen Krieg gegen Gaza, gegen die Hamas gestartet. Es gibt sehr viele zivile Opfer in der palästinensischen Seite. Diese Antwort greift zu kurz, denn wir reden nicht, jetzt sind wir schon 2 Monate danach, es ist viel passiert. Wenn wir uns aber in unser Bewusstseinszustand der 7. Oktober zurückversetzen, dann gab es noch keine militärische Angriff gegen Stark der Israelis in Gaza, sondern die ersten Tage waren die Tage, wo der beispiellose Ausmaß dass diese grausame Massaker bekannt wurden. Es war klar, dass die angegriffen wurden, keine Soldaten, sondern Frauen, Kinder, ältere Menschen, die Folter- und Vergewaltigungsszenen wurden auch immer mehr bekannt. Und trotzdem ist diese Kälte in der Gesamtbevölkerung sehr deutlich zu verspüren war. Also natürlich gab es auch andere. Aber wenn man das die Gesamtbevölkerung schaut, das ist dann doch der herrschende Ton. Und meine Erklärung dafür ist, dass der Angriff von September 11 auf die Amerikaner oder die Terroranschläge auf die Franzosen in 2015, aber auch der Ukraine-Krieg oder der Angriffskrieg der Russen an die Ukraine, alle wurden als Angriff auf uns, auf unser imaginäre Kollektiv, auf den Westen, auf eine praktisch auf uns als Deutschen auch. Währenddessen der Angriff auf Israelis, auf jüdische Israelis, wird als Angriff auf jemand anders. Also die Juden, die Traditionen werden gesehen immer als jemand anders, als nicht wirklich zugehörig zu dem deutschen Kollektiv, zu dem europäischen Kollektiv. Der Historiker und Soziologe Klaus Holz spricht wenn er über den Antisemitismus der 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, der spricht von den Juden als der Dritte der Nationen, als jemand, der nicht irgendwie weder französisch ist noch deutscher. Und so werden auch bewusst oder unbewusst gewisse Traditionen bis in die Gegenwart herangetragen. Und wir sehen das in diese instinktive, reflexhafte Reaktion. Wenn es jemand von uns angegriffen wird, dann zucken wir zusammen, dann empören wir uns, dann gehen wir auf die Straße, dann solidarisieren wir uns mit jemand von uns. Wenn es aber jemand anders, dann ist die Solidarität deutlich bekommt eine niedrige Stufe.
Juden und Christen haben ja, was ihre heiligen Schriften angeht, eine gemeinsame Wurzel. Und die EKD hat eben den Terror der Hamas sehr schnell verurteilt. Beim Papst und auch beim Weltkirchenrat war das dann schon nicht mehr so eindeutig. Wie haben Sie das selber wahrgenommen und wie bewerten Sie die Reaktion gerade der Kirchen?
Also es ist in der FAZ ein sehr guter Artikel erschienen von der ehemaligen Propstin von Rhein-Main, Gabriela Scherle und ihr Mann Peter Scherle, wo sie die Stellungnahme der Weltkirchenrat deutlich kritisiert haben. Und deren Kritik war, dass wir betrachten in diese Kreisen oft, wenn es ist Black Lives Matter, eine große Zustimmung. Was sie vermissen, ist der Jewish Lives Matter. Da diese Wert haben sie dann in der Stellungnahme der Weltkirchenrat nicht wiedererkannt. Und gerade sozusagen, wenn Juden in diese Art massakriert wurden, wird hier in zweierlei Maßstab gemessen. Das war die Analyse von Gabriela und Peter Scheller. Und diese Analyse würde ich als nicht christlich, aber auch genauso sehen.
Was wünschen Sie sich von der christlichen Community, von den Kirchen, auch von kleineren christlichen Organisationen jetzt in der Situation nach dem Terrorangriff?
Gut, also einmal muss man feststellen, ein Zeitpunkt ist bei vielen versäumt, also nämlich die reflexhafte, unmittelbare Reaktion auf das große Massaker an Juden seit dem Holocaust. Wenn man am 7., am 8., am 9., am 10. Oktober geschwiegen hat, kann man das nicht irgendwie im November oder Dezember nachholen. Das ist einfach vergangen und das ist einfach ein, von mir ist es erstmal ein, kann ich nur zur Kenntnis nehmen, dass dieser Reflex nicht vorhanden ist und dann kann man so insofern nicht wieder gut machen. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation. Natürlich, meine Gedanken, meine Empathie ist aktuell auch mit den Zivilisten in Gaza, die eine unglaubliche menschliche Tragödie gerade erleben. Die humanitäre Krise dort ist und das Leid ist unbeschreiblich. Und natürlich finde ich es zu diesem Zeitpunkt wäre eine moralische Position, das Leid in beide Seiten anzuerkennen und also die Solidarität mit Unschuldigen, egal ob sie palästinensisch oder jüdisch-israelisch sind, zum Ausdruck zu bringen.
Wir haben ja gerade schon die Reaktion der deutschen Gesellschaft, Stichwort Demonstration, angesprochen. Und nun gibt es seit Angela Merkel die Staatsräson, nämlich dass Israel Sicherheit deutsche Staatsräson sei. Das hat jetzt auch Olaf Scholz nochmal bekräftigt. Das sagen andere Politiker mehr oder weniger aller Parteien und sind sich da ziemlich einig. Meine Frage an Sie wäre, welchen Wert hat denn die Staatsräson oder so eine Staatsräson, wenn scheinbar große Teile der Gesellschaft da vielleicht gar nicht dahinter stehen und das denen schlicht egal ist?
Ich denke schon in dem Begriff selbst ist das Dilemma oder den Konflikt, das Sie gerade beschrieben haben drin. Nämlich Staatsräson ist kein Neubegriff. Das Begriff, das schon in der Zeit der Renaissance, in der Zeit von Machiavelli, also von Machiavelli erfunden wurde und dann beschreibt einen Zustand, wo der Herrscher dem Volk dann vorschreibt, was das Volk zu denken hat. Das bedeutet, dass das ist kein Begriff, der bottom-up entsteht, also aus der Bevölkerung heraus, sondern genau andersrum, von oben nach unten. Und von daher ist es genau das, hier ist da gerade die Problematik der Begriff. Also es ist ein Problem, wenn der Bundeskanzler dann der Bevölkerung dann versucht dann zu sagen, wie wir dann moralisch positionieren. Es braucht sozusagen eine gewisse Übereinstimmung zwischen den Tendenzen in der oder so eine Zustimmung in der Bevölkerung. Und was die politische Elite, was die Amtsinhaber dann propagieren. Und ich frage mich auch, was ist das genau bedeutet, diese Staatsräson? Also eine Sache kann man auch sagen, wir stehen auf der Seite Israel aufgrund der Verantwortung zum Holocaust oder wir stehen auf der Seite von einer demokratischen Staat, die mit einem islamistischen, fundamentalistischen Terrororganisation dann zu kämpfen hat. Damit ist ja klar, was damit gesagt wird. Wenn wir sagen, aber das ist ein Staatsräson, wo ist der Unterschied? Also wo beginnt diese Staatsräson? Was ist der Unterschied zwischen die Unterstützung, dass beispielsweise USA Israel aktuell gibt, von der Unterstützung, der Deutschland aufgrund der Staatsräson dann liefert? Da kommt man sehr schnell zum Ergebnis, diese Staatsräson ist eher so ein Begriff, eigentlich nicht viel, sehr, viel mehr sagt aus dieser Deklaration. Und dann hat er auch keine konkrete Bedeutung, weder für die Politik noch in der Gesamtbevölkerung.
Hat der Begriff eine konkrete Bedeutung für die israelische Gesellschaft? Wie nehmen Sie das wahr?
Also ich würde tippen, dass wenn wir 100 Israelis fragen, und wird keiner diesen Begriff erkennen, vielleicht eins. Also der Begriff ist auch, soweit ich weiß, hat keine richtige hebräische Übersetzung. Von daher die Israelis nehmen schon wahr, dass dass Deutschland, die deutsche Politik auf der Seite Israels steht. Ich war gerade letzte Woche in Israel und immer, wenn ich das erwähnt habe, dass ich aus Deutschland komme, da gab's Dankbarkeit und Lob für die klare Position der deutschen Bundeskanzler, der Außenministerin. Aber das auch wiederum, auch dafür braucht man den Begriff der Staatsräson nicht.
Gibt es Erwartungen, die Israelis jetzt an Deutschland knüpfen?
Israelis fühlen sich aktuell sehr alleingelassen von den liberalen demokratischen Ländern. Das hat damit zu tun, dass gerade diese fehlende Reflex, das ich vorher erwähnt habe, nicht nur in Deutschland zur Erscheinung eingetreten ist, sondern auch in viele andere demokratische liberale Staaten. Und gerade das fehlende Israel ist dann das Gefühl, wenn unsere Zivilisten ermordet werden, dann schaut die Welt zu, dann wird dann gleich relativiert, dann wird gleich sozusagen Pseudokontextualisierung eingefordert. Und es fällt einfach das Entsetzen und das auch der Empathie zu verstehen, in welche Lage sind wir. Also dass eine Familie, die am Samstagvormittag beim Frühstück nicht mehr sicher sein kann, dass nicht Terroristen dann durch die Tür kommen und bringen sie alle um und foltern sie und dass Menschen nicht mehr auf eine Musikfest ruhig tanzen können, weil die jede Minute kann eine Terrororganisation sie hundertfach abstarten. Das sind Realitäten, dass die Israelis abrupt auf einmal am 7. Oktober dann zu denen aufgewacht wurden. Und das Gefühl ist, dass in der Welt wird das nicht eingesehen, dass diese Erwartung, wir sollen dann irgendwie nach dem 7. Oktober dann irgendwie irgendwie zur Kenntnis nehmen und dann weitermachen, ohne zu verstehen, dass der Wunsch zur Zerstörung der Hamas ein existenzielles Bedürfnis von allen Israelis ist, angesichts der Situation nach dem 7. Oktober. Also da wünschen sich Israelis viel mehr Verständnis, als was sie aktuell aus Diskussionen in der Weltpolitik dann entnehmen.
Sie haben gegenüber der jüdischen Allgemeinen kürzlich in einem Interview gesagt, und ich zitiere jetzt: Der 7. Oktober hat jedoch nichts mit dem bestehenden Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern für einen eigenen Staat zu tun. Zitat Ende. Vielleicht können Sie diese Aussage noch mal ein bisschen erklären. Wenn es nicht um diesen Konflikt geht, worum geht es dann sozusagen, wenn es nicht um den eigenen Staat geht?
Also nach dem 7. Oktober habe ich einige Studien über Massenmörder gelesen. Das war mein Bedürfnis, über Ruanda, über Srebrenica, auch über Massaker in der palästinensischen Flüchtlingslager Sabra und Shatila im September 1982 durch die christlichen Maroniten und viele, viele andere solche Gewaltexzesse. Und ich habe mich auch gefragt, was führt zu diese massenhafte Gewaltexzesse? Also wir reden nicht von Einzelperson, der als Massenmörder dann tätig ist, dann kann man sozusagen ein Täterprofil erstellen. Aber wie kommt es dazu, dass Hunderte, manchmal sogar Tausende von Männern als Massenmörder dann agieren? Woher haben sie dann, wie funktioniert diese Entfesselung von Gewalt, der Lust an Folter, an Mord, an Vergewaltigung? Und das wurde mir klar, umso mehr ich gelesen habe, dass die historische Genese von jeweiligen solchen Massenmordereignissen sind völlig unterschiedlich. Also warum der islamische Staat diesen Massenmord an den Jesiden gemacht hat, ist völlig, da hat völlig anderes Kontext als die Situation von der Palästinenserin Gaza. Dennoch, wenn man die Bilder schaut, die Videos, wie diese Ästhetik der Gewalt dann auch inszeniert wird, dann ist man verblüfft, wie ähnlich diese Szenen sind. Also was die Jesiden in Irak angetan wurden und was in den Kibbuzim in der Grenze zu Gaza angetan wurde. Und das war sozusagen der Grund, wo ich sage, dass in dem Moment, dass Tausende von Männern in diese Exzesse reinkommen und die ihre niedrigste tierische Instinkte dann irgendwie loswerden und ohne und das alles, was wir unter Zivilisation oder Kultur oder Menschlichkeit verstehen, wird völlig außer Kraft gesetzt. Dann ist dann das erstmal egal, ob diese Menschen dann irgendwie, ob sie dann vorher irgendwie eingesperrt waren, ob sie dann in der Arbeitslosigkeit gelitten haben oder was auch immer, sondern wir reden hier auf eine kollektive Entfesselung von Gewalt. Und wenn wir dann in diese Logik reinkommen und sagen, ja, wir reden von Hunderte von Massenmörder, die da am Wirken waren und Massenvergewaltiger und Massenfolterer, wenn wir dann anfangen, insofern zu kontextualisieren und zu sagen, ja, weil Gaza eingekesselt ist, deswegen haben sie das gemacht. Im Grunde genommen, dann können wir auch unsere ganze juristische System dann übers Bord werfen. Denn jeder Massenmörder wird dann erklären, ja, ich hatte eine schwierige Kindheit, meine Eltern haben die mir das und das angetan und so weiter. Trotzdem sagt unser juristisches System, dass wir trotzdem die Menschen vor Gericht werden, sie werden vor Gericht gestellt, wenn sie dann natürlich zurechnungsfähig sind. Genauso gilt auch für mich von all diesen Massenmörder, die am 7. Oktober das angerichtet haben. Da gibt es keine Entschuldigung, es gibt keine Relativierung, gibt es auch keine Erklärung, die das in irgendwelche politische Zustände dann erklären, sondern wir müssen wirklich diesen Tat als solche auch anerkennen und wahrnehmen.
Ich möchte auch nochmal nachfragen. Sie haben von einer kollektiven Entfesselung der Gewalt gesprochen. Jetzt im Fall des 7. Oktober, worauf würden Sie das konkret zurückführen? Jetzt in dem Fall vom 7. Oktober.
Ja, wir reden, also nach Einschätzungen war etwa 3000 Männer, die über den Zaun gekommen sind oder über die Luft oder ins Meer. Und sie sind in diese Kibbuzim und die Dörfer reingedrungen und haben ich will jetzt nicht die ganze Folterszenen beschreiben, aber was dort abgelaufen ist, das ist die schlimmste Beschreibungen, die man sich überhaupt imaginieren kann. Es ging sozusagen um Leute, um Kleinkinder zu quälen, wir reden inzwischen von Hunderte von grausamste Vergewaltigungsfällen, danach sind die Opfer dann auch noch ermordet. Wir reden über Verschleppung von Babys und Kleinkindern und älteren Menschen. Das sind alle Gewalttaten, die ich mir wirklich im Einzelfall muss man sich vor Augen öffnen. Das sind nicht Einzeltäter. Das sind nicht auch eine Gruppe von Täter, wie wir bei der NSU Morde dann kennen, dass irgendwie 3 Leute oder 5 Leute sich zusammen versammeln, sondern wir reden von Tausenden von Menschen, die jeweils bereit sind, nicht nur bereit, sondern sozusagen mit Freude und Motivation, die Rolle der Massenmörder dann einzunehmen, und zwar mit sehr viel Lust und mit immer wieder Grausamkeiten, die jegliche Menschen Vorstellungskraft versprengen. Und das psychologisch zu erklären, wie das dazu kommt, also gruppenpsychologisch, wie übrigens, ich sage immer Männer und das meine ich auch bewusst, ich sage nicht Menschen, weil ich denke, dann übrigens, da kann man auch der Genderforschung dazu auch noch mehr erforschen, warum sind Männer besonders vor diese Gewaltexzess anfällig. Wiederum, das ist eine Frage, die vielleicht mehr als nur sozusagen der israelische-palästinensische Konflikt dann tangiert, sondern wir reden um wirklich philosophische oder existenzielle Fragen, die wir uns stellen wollen, wenn man so will, auch in diesem Kontext auch theologische Fragen.
Sollten vielleicht die Frauen besser die Verhandlungen in Zukunft führen, was die Bemühungen um ein gedeihliches Zusammenleben zwischen Israelis und Palästinensern im Gazastreifen und im Westjordanland angeht?
Gut, das wissen wir, dass diese Idee schon seit der griechischen Antike gibt. Das ist nicht Zufall, also kein Zufall. Ja, also ich denke, das wäre sicherlich eine gewisse Lösungsansatz, den ich auch unterstützen werde.
Ich würde trotzdem gerne noch mal einen Schritt zurückgehen mit diesem kollektiven Gewaltexzess. Aber wer soll denn jetzt diese Gesellschaft gegenüber Dritten vertreten? Die Hamas ist im Gazastreifen an der Macht, die Fatah im Westjordanland. Also wenn wir von Friedensbemühungen sprechen, dann sprechen wir ja von einem Gegenüber. Wer kann denn in der Situation ein Gegenüber für Gespräche sein?
Ja, Sie kommen zu einer ganz wichtigen Frage, nämlich sozusagen die politische Lösung des Problems. Und egal, wie es jetzt, wie man jetzt zu dem Krieg steht, dann muss jeder klar, dass am Ende ist eine politische Lösung die einzige tragbare und nachhaltige Lösung vor den Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis im Allgemeinen und vor den Fall von Gaza in spezifisch ganz, ganz besonders. Und dann muss klar sein, dass gerade die Hamas kann nicht ein Teil einer politischen Lösung sein. Also die Hamas hat uns am 7. Oktober ganz klar gezeigt, was seine Lösung ist, nämlich die Vernichtung aller Juden, die in diesem Stück Land leben. Ich rede nicht über den besetzten Gebieten von 1967, sondern diejenigen, die massakriert wurden, waren keine Siedler, das waren die Leute in die Kibbuzim, die zu 80 oder 90% der Friedensbewegung dann angehörig sind. Von daher, eine politische Lösung kann nur mit gemäßigten palästinensischen Kräften dann erreicht werden. Und natürlich gibt es sehr viel Kritik an die palästinensischen Behörden in Westjordanland, an die Fatah-Bewegung, an die PLO. Nichtsdestotrotz, ein ganz wichtiger Aspekt, dass diese Organisationen, die den Weg gewählt haben, der politische Lösung, der Verzicht auf Terror und Gewalt. Und von daher, die sind, wenn man will oder nicht, die einzige mögliche Ansprechpartner auf der palästinensischen Seite. Muss man aber auch klar sagen, dass Netanyahu und seine ultranationalistische Regierung von der israelischen Seite der falsche Ansprechpartner ist. Der Netanyahu hat über den Jahren gerade diese Spaltung innerhalb der palästinensischen Bevölkerung zwischen der Fatah und Hamas immer angefeuert. Das war für ihn immer eine gute Strategie, die Palästinenser sozusagen auseinanderzuhalten und damit so die Zwei-Staaten-Lösung immer in die weite, weite Zukunft zu schieben. Mit Argumenten, naja, die haben keine einzige Vertretung und kann man das gar nicht auf den Weg bringen. Also von daher, eine nachhaltige politische Lösung, um das kurz zu fassen, ist nur möglich, wenn die Hamas in Gaza zerstört wird und eine gemäßigte palästinensische Führung dort zur Verhandlung bereit ist und auf der israelischen Seite ebenfalls eine Regierung an die Macht kommt, der nicht durch Ultranationalisten und Ultraorthodoxe dominiert wird.
Ich stelle nochmal eine Nachfrage oder eine Frage, die ich bisher, glaube ich, fast jedem Podcast-Gast von uns gestellt habe. Es ist eine sehr schwierige Frage zu geben, aber Sie haben vielleicht gerade schon ein bisschen so Ihre Antwort angedeutet. Wir haben jetzt 6. Dezember, die Militäroffensive der Israelis im Gazastreifen läuft nach wie vor auf Hochtouren mit dem Ziel, die Hamas zu zerstören und auszulöschen. Man spricht von einem Machtvakuum, was danach entsteht. Habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass Sie sozusagen dafür plädieren, dass beispielsweise die Fatah dann da im Gazastreifen in Form von Abbas wahrscheinlich auch Verantwortung übernimmt?
Ja, ich denke, dass soweit ist mir die politische Möglichkeiten bekannt sind, das scheint mir die einzige plausible und nachhaltige Weg, der gangbare Weg zu sein, dass die Autonomiebehörde dann auch die Verantwortung über Gaza übernimmt, wie bis es der Fall bis 2006 war. Also 2006 hat die Hamas die Autonomie mit Gewalt dann verdrängt. Die Unterstützer der Fatah wurden massenhaft dort hingerichtet. Also die Bilder, dass die dass sie aus den Dächern von den Hochhäusern in Gaza runtergeworfen werden. Also diese Menschen in einen grausamen Tod sind auch noch bis heute zu sehen. Also von daher, das muss dann wieder, also die palästinensische Autonomie soll wieder die Verantwortung für Gaza bekommen. Sie wird aber das nicht einfach so tun, sondern die muss gestärkt werden. Und ganz wichtig, es muss ganz klar der Aussicht auf eine palästinensische Stadt dann entworfen werden. Also es muss ganz klar sein, was sind die nächsten Schritte. Und insofern auch zurück zu dem Weg, wo Israel und die Palästinenser schon in der Mitte der 90er Jahren waren, Anfang und Mitte der 90er Jahre, mit der Oslauer Friedensabkommen. Also das langfristig, egal wie man das dreht, das ist die einzige politische Lösung für diesen Konflikt. Eine Lösung, die darin besteht, mit dem Erkenntnis der Palästinenser, die jüdische Israelis werden nicht irgendwann verschwinden, wir werden nicht alle getötet werden, sondern sie sind dort und sie bleiben dort. Und auf der israelischen Seite genau die gleiche Erkenntnis. Die Palästinenser, sie sind da und sie werden dort auch bleiben. Und eine Zustand, eine Besatzung kann nicht in die Ewigkeit fortsetzen.
Sie haben gerade gesagt, dass die Autonomiebehörde gestärkt werden müsse. Wie kann die Stärkung denn aussehen?
Es muss immer eine zweiseitige Stärkung. Also einerseits ist die Stärkung sowohl in ökonomischer Hinsicht, das sind die Zahlungen an die, aber auch in der Hilfe bei der Korruptionsbekämpfung innerhalb dieser Autonomiebehörde. Das ist ein Problem, die in der gesamtpalästinensischen Bevölkerung das Vertrauen in diese Regierung auch immer wieder schwächt. Und auf der anderen Seite, es muss klar sein, dass sie im Fall der Fälle auch der Unterstützung der israelischen Militär bekommt. Also dann, wenn wir davon reden, dass 2006 die palästinensische Autonomiebehörde wurden ermordet, also deren Leute wurden ermordet von der Hamas. Damals hat die israelische Militär zugeschaut und es gab keine Versuchen, diese Menschen zu unterstützen, also die gemäßigten Kräfte zu schützen von der Extremisten. Und das, wenn man das so will oder nicht, das ist im Interesse Israels, genau diese Kräfte zu schützen. Das ist so, dass wir wissen, dass die Extremisten in der palästinensischen Bevölkerung, gerade in Gaza, gewalttätig sind. Also das müssen die Israelis keine Erinnerung bekommen, weil es ist noch sehr frisch. Und wenn jemand aus der gemäßigten Kräfte dann nach Gaza geht und dann die Verantwortung übernimmt, muss die Person wissen, dass im Fall der Fälle auch der Israel auf ihre oder seine Seite stünde und ihr Leben rettet. Das ist auch eine Art von Stärkung.
Vor dem 7. Oktober sind ja tausende Israelis gegen die geplante Justizreform oder gegen die Justizreform von Benjamin Netanyahu von Tel Aviv bis Beersheba auf die Straße gegangen und haben ihren Unmut auch damit zum Ausdruck gebracht über die Regierung und ihre Vorhaben. Inwieweit rechnen Sie denn überhaupt damit, dass solange diese Regierung und auch mit ihren rechtsextremen Kabinettsmitgliedern, ich denke hier vor allem an Itamar Ben-Gvir, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, dass es zu einer Annäherung wiederkommt?
Also es ist mehr als klar, dass, ich habe das schon vorher erwähnt, dass mit dieser Regierung keine Annäherung möglich ist. Also wir sehen das, was in Westjordanland passiert, dass die auch eine extreme Form der Gewalt der Durchsiedler gegen Palästinenser, die werden von Großteil der aktuellen israelischen Regierung unterstützt. Wir haben innerhalb der israelischen Bevölkerung jetzt die Chance, der Unmut auf Netanyahu und seine Regierung ist sehr, sehr groß. Es gab schon direkt nach dem 7. Oktober Umfragen, wo 80% der Bevölkerung gesagt hat, Netanyahu muss weg. Inzwischen hat sich Netanyahu ein bisschen verbessert in den Umfragen, aber immer noch eine ganz deutliche Mehrheit der Bevölkerung in Israel sagt, dass sie diese Regierung nicht wollen. Das Problem ist, dass nach der normale Turnus wäre die nächste Wahl erst in etwa 3 Jahren. Das ist das wird viel zu lange dauern. 3 Jahre noch mit dieser Regierung kann sowohl der Palästinenser, aber an allererster Stelle der Israelis schaden. Und die große Frage wäre, ob die Protestbewegung, die sicherlich nach dem Krieg wieder aufflammen wird, sogar vehementer wird, denn sozusagen das nicht nur der Versuch der Regierung, der Demokratie zu zerstören, ein Grund für die Proteste sein wird, sondern der Ärger, die Frustration, die Verzweiflung, dass diese Regierung Israel zu diesem Tiefpunkt gebracht hat, werden auch die Proteste unterstützen und sie dann, ich antizipiere hier eine Protestbewegung in Ausmaß, die Israel und die gesamte westliche Welt noch nicht gekannt hat. Aber das sind natürlich, wir können nicht in die Zukunft schauen, ob die wirklich diese Proteste dazu führen wird, dass der Netanyahu zurücktreten muss. Das ist offen. Netanyahu hat ziemlich klar gemacht, dass er sich nicht als verantwortlich für die Versäumnisse der 7. Oktober sieht, sondern er hat das in alle Richtungen schon die Verantwortung geworfen, sei es in die Militär, der Aufklärungsdienst, die Opposition, die Protestbewegung. Alle sind dran schuld, außer er. Und von daher ist es genau die spannende Frage, ob diese sehr starke israelische Zivilgesellschaft dann in der Lage ist, die aktuelle Regierung zum Rücktritt zu zwingen.
Das werden wir, glaube ich, auf jeden Fall weiter beobachten, Herr Mendel. Ihr Buch heißt, das haben wir mehrfach schon gesagt, über Israel reden. Das haben wir jetzt eine halbe Stunde Pi mal Daumen gemacht. Und auch deutsche Medien reden und berichten über Israel. Und deswegen würde ich gerne mal darauf ein Augenmerk legen. Wie haben Sie in den vergangenen Wochen seit dem 7. Oktober die Berichterstattung in Deutschland über Israel wahrgenommen? Was finden Sie nicht gut? Was finden Sie vielleicht auch gelungen an der Berichterstattung?
Also eine Sache, die ziemlich unstrittig ist, dass alle finden die Berichterstattung kritikwürdig. Also die pro-israelische Seite beklagt, das wäre dann irgendwie Verharmlosung der Hamas und irgendwie die israelische Armee wird schlechter dargestellt, als was ist. Auf der pro-palästinensischen Seite gibt es genau der Vorwurf in die andere Richtung. Es fehlt Empathie vor die Palästinenser und vor die Zivilopfern da. Insofern, ich denke, kann man nicht alle gerecht werden. Und natürlich, die deutsche Medien ist keine homogene Masse. Also das gibt's alles, was zwischen der linke Zeitung Junge Welt bis zu der Springer Presse eine sehr große Bandbreite. Ich muss aber an dieser Stelle wirklich Lob aussprechen vor die Korrespondenten, die deutsche Korrespondenten in Israel, die wirklich, ich habe es auch hautnah erlebt, was sie dann in den letzten Wochen geleistet haben und bemühten sich, also jetzt verallgemeine ich, natürlich, das betrifft nicht alle, aber ich würde den Großteil der Korrespondenten bemühen sich um eine differenzierte Haltung. Wir versuchen eine sehr komplexe Sachlage der breite Bevölkerung dann in Deutschland verständlich zu machen. Und das ist stückweise doch sozusagen Funk der Hoffnung, wenn man das dem Gegenüber sieht, was in den sozialen Medien passiert, wo wirklich zum großen Teil entweder komplette Fake News, Sachen, die von KI manipuliert werden, dann gestreut werden, oder Versatzstücke von sehr einseitige und verkürzte Darstellungen. Und von daher denke ich dann, es ist eine weiterhin wichtige Aufgabe der Medien, etwas entgegenzusetzen, denn die sehr schnell können die Leute, gerade die jungen Menschen, in Filterblasen geraten, wo alles schon sehr klar ist und man weiß ganz genau, wer Recht hat und wer der Böse ist.
Ich würde gerne noch eine ganz andere Sache zu sprechen kommen. Wie lässt es sich erklären, dass Klimaschutzaktivisten, allen voran auch ihre Galionsfigur Greta Thunberg, sich nach dem Hamas-Terror zu Free Palestine-Äußerungen hinreißen lassen? Ist die ganze Klimabewegung irgendwie latent antisemitisch oder anti-israelisch eingestellt? Wie bewerten Sie das?
Also ich würde auch nicht verwechseln zwischen Klimabewegung und Fridays for Future und Greta Thunberg. Denn also das ist, wie Sie gesagt haben, eine Galionfigur. Ich denke aber, es gibt in dem Klima, Klimabewegung soll uns alle Sorge machen, egal wie wir politisch zu Israel und Palästina stehen. Die Welterwärmung, die Klimakatastrophen ist die Realität, die uns alle betreffen wird, egal wie wir politisch stehen. Aber was wir sehen bei Greta Thunberg und anderen, das ist eine bestimmte Mode, die in einer, würde ich sagen, gerade in der sogenannten Generation Z, also diejenigen, die nach die 2000 Jahre geboren wurden, sich sehr verbreitet hat. Eine Haltung, die sehr stark in den sozialen Medien generiert wird. Also man kann und muss zu jeder Sachverhalt eine Meinung haben, ohne aber sich damit diese Sachverhalt wirklich auseinandersetzen zu müssen. Also es gibt einfach eine Herdenmentalität. Man geht sozusagen nach der Gruppe und alles, was in dieser Gruppe angesagt ist, wird sozusagen auch von mir in meine sozialen Account auf TikTok, Twitter oder Instagram auch geteilt, weil das gehört dazu. Und es hat sich so etabliert, dass die in Israel-Palästina-Konflikt Israel die Rolle hat, der Böse zu sein, der Unterdrücker, und die Palästinenser die Rolle haben, der Opfer zu sein, diejenigen, die unterdrückt werden. Das hat natürlich auch gewisse reale Gründe. Also Israel betreibt seit 1967 eine Besatzung über die palästinensischen Gebiete, und insofern kann man sagen, sie hat es auch verdient. Nichtsdestotrotz, das ersetzt nicht immer die Analyse einer konkreten Sachverhalt. Und das ist genau hier an diese Stelle, dann merkt man, dass die Logik der sozialen Medien uns in die Irre führen. Also wenn wir dann beklagen, wenn man beklagt auf die berechtigte Weise die Besatzung der palästinensischen Gebiete in Westjordanland, wenn man berechtigterweise die Siedlungsbau kritisiert, soll man aber nicht so eine Freischein geben, dann bin ich alles, was die Palästinenser tun und sagen, muss immer richtig sein, und alles, was die Israelis sagen, muss immer böse und falsch sein. Das ist eine falsche Schlussfolgerung. Wir kennen auch auf der Geschichte, dass auch Minderheiten können auch gewalttätig sein. Das gibt keine Bevölkerungsgruppe, die automatisch immer moralisch auf die richtige Seite steht. Und uns als Menschen, als denkende Menschen, bleibt nicht anders übrig, als immer jede Sachverhalt mit unserer Vernunft zu analysieren und immer neue unsere Positionen auf den Prüfstein zu legen. Und diese Erkenntnis, die vielleicht banal erscheint, wird aber in den sozialen Medien, in diese Logik der Großteil der Generation Z gar nicht verfolgt, weil es ist nicht in das System nicht drin, wenn man so will.
In Ihrem Buch beschäftigen Sie sich auch mit der Erinnerungskultur in Deutschland. Ich möchte jetzt mal das Pferd von der anderen Seite aufsatteln. Wie wird sich die israelische Gesellschaft an diesen 7. Oktober wann erinnern?
Also ich war letzte Woche in Israel und ich sprach mit vielen Leuten, die direkt betroffen sind. Da sei es jemand, der seine Enkeltochter entführt wurde, oder ein Freund, dass seine Tochter umgebracht wurde und ihr Mann. Und alle haben früher oder später im Gespräch kamen sie auf die Verfolgung in Europa der Juden. Mein Freund hat gesagt, meine Großmutter hat zugeschaut, wie ihre Eltern im Pogrom umgebracht wurden. Jetzt musste mein Enkelsohn zuschauen, wie seine Eltern vor seinen Augen umgebracht werden. Also diese Analogien oder diese Trauma, die wieder aktiviert wurde, ist gerade, man hört das von sehr vielen Leuten in Israel. Das bedeutet nicht, dass der 7. Oktober ein zweiter Holocaust war. Ganz sicherlich nicht. Aber das Gefühl, ausgeliefert zu werden, die Szenen, die wirklich sehr ähnlich waren, als was man von Pogromen in Osteuropa am 19. Jahrhundert kannte oder erzählt bekommt. Diese Bilder sind wieder aktiviert und insofern, ich denke, diese Trauma der 7. Oktober und die Trauma, die immer noch andauert. Also wir haben jetzt mit weiterer Traumatisierung um die Situation der Geiseln, der Kinder, die älteren Menschen, der Frauen, die immer noch, die großen Teil von denen wurden noch nicht freigelassen und leiden und in unbeschreiblich widrige Situationen gerade jeden Tag. Das ist eine Trauma, die israelische Bevölkerung noch viele Jahre, ich würde fast sagen, viele Jahrzehnte auch begleiten wird.
Herr Mendel, wir danken Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.